Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Cindy, die sich auf eine Geburt im Geburtshaus vorbereitet hat, während der Geburt dann aber ins Krankenhaus verlegt werden musste, wo ihr Kind dann letztendlich per Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist. Cindy war sehr enttäuscht über den Ausgang der Geburt und wir reden auch ein bisschen darüber, wie man eine solche Geburt verarbeiten kann. Und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Das Team von Windelbär hat nicht nur erkannt, dass es keine Alternative zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften gibt, sie handeln auch danach. Wir alle schulden unseren Kindern eine intakte Umwelt und müssen unseren Teil dazu beitragen. Windelbär wollen mit ökologisch und sozial nachhaltigen Produkten Eltern und ihre Kinder glücklich machen und dabei einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten. Bei Windelbär findest du neben Mullwindeln, Babydecken, Pumphosen und Badehoben auch innovative Produkte wie Lätzchen mit einem flexiblen Spuckfang und mitwachsende Schlafsäcke. Alle Produkte sind nicht nur ressourcenschonend hergestellt, sondern Windelbär achtet auch auf einen fairen Umgang mit den Menschen, die die Produkte fertigen. Du findest alle Produkte von Windelbär über den Link in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen, Cindy. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deiner Geburt zu erzählen.
Hallo Thea, ja danke, ich freue mich.
Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen?
Auch das gern.
Wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ich bin 33, meine Tochter ist 6 Monate alt und ja, ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann und einem kleinen Hund im Speckgürtel von Berlin.
Ah, okay.
Gerade bin ich in Elternzeit.
Ja, mit so einer kleinen Tochter. Dann fangen wir doch gleich an. War die Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
Die war absolut geplant, war aber trotzdem sehr überraschend, dass es dann direkt im ersten Übungszyklus geklappt hatte.
Okay, und wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du gleich irgendwie ein Gefühl oder hast du es mit ausbleibender Menstruation gemerkt?
Ich hatte schon ein Gefühl, aber habe gedacht, das kann ja jetzt nicht sein, dass das so schnell klappt, weil man irgendwie im Freundeskreis dann schon mitbekommen hat, dass da länger probiert wurde und teilweise auch Unterstützung mit an Bord geholt wurde. Und hab nicht so richtig meiner Intuition vertraut, aber habe es irgendwie schon geahnt. Und dann an dem Tag, wo die Periode kommen sollte, habe ich zu meinem Mann gesagt, lass uns mal einen Test kaufen gehen. Der ist bestimmt eh jetzt nicht positiv, weil ist ja heute erst der erste Tag und es war auch schon Abend und man soll das ja irgendwie mit dem Morgenurin machen. Und dann haben wir den abends irgendwie gegen 6 Uhr gekauft beim DM, sind dann irgendwie nach Hause. Ich war im Bad, habe schnell draufgepinkelt, bin in die Küche gegangen und wollte dort einen Timer stellen für diese 3 Minuten. Hab das gemacht, bin zurück ins Bad geflitzt und habe schon 2 Striche gesehen und habe sehr laut angefangen zu lachen. Und mein Mann wusste natürlich gleich, was Phase war und kam direkt hinterher. Und ja, es war so ein überwältigendes Gefühl zwischen Freude und Ungläubigkeit, dass es jetzt wirklich so ist, dass wir ein Kind bekommen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Wie ging es dir denn in der Schwangerschaft, vor allen Dingen im ersten Trimester? Hattest du noch irgendwelche Schwangerschaftssymptome?
Schon, ja. Also mir war in den ersten 10, teilweise auch bis zu den 12 Wochen ran, sehr übel den ganzen Tag und ich hatte kaum Appetit. Ich war unglaublich müde und hatte teilweise wirklich so Kreislaufprobleme, habe mich aber trotz der Übelkeit wirklich nur sehr selten übergeben. Und ja, aber es hat schon ziemlich geschlaucht. Ich habe mich dann auch mal krank schreiben lassen in der Woche, weil ich echt dachte, boah, ich komme hier irgendwie nicht hinterher mit dem Schlafen. Das war schon krass. Man hat wirklich gemerkt, dass der Körper die Energie da einfach in den Bauch schickt.
Ja. Und bist du gleich zur Frauenärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Sowohl als auch. Ich ich habe schon vorher mich super viel für so geburtshilflichen Content interessiert und bin so ein paar Hebammen auf Instagram gefolgt und eine Freundin von mir studiert auch gerade Hebammenwissenschaften und da wusste ich schon vorher, okay, eine Hebamme zu finden ist auf jeden Fall etwas, was gar nicht so einfach ist und das sollte man möglichst früh wirklich am besten mit dem Schwangerschaftstest machen. Eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt hat man ja meist eh. Und da habe ich dann ja eigentlich direkt eine Mail geschrieben an eine Hebamme, sozusagen in dem Speckgürtel, in den wir ziehen werden, weil wir sind dann im März sozusagen hingezogen und schwanger bin ich im November geworden. Und da habe ich mir gleich eine Hebamme an unserem neuen Wohnort gesucht, weil ich dachte, dann muss ich in der Schwangerschaft nicht wechseln. Genau. Und die meinte dann, ja, komm doch dann irgendwie im nächsten Monat vorbei. Und in der Frauenarztpraxis hatte ich dann auch angerufen und dann Termin bekommen für ja den ersten Ultraschall, die erste Untersuchung, genau.
Okay, und wie hast du dir die Geburt auch vorgestellt? Weil du hast gesagt, du hast dich schon viel mit dem Thema vorher auseinandergesetzt. Stand für dich der Geburtsort gleich fest?
An sich stand er für mich direkt fest. Also mein größter Wunsch war eigentlich eine Hausgeburt. Und das war aber so ein bisschen die Krux an die Sache, dadurch, dass wir den Wohnort von der Großstadt in Speckgürtel gewechselt haben, war jetzt das Portfolio an Hebammen, die eine Hausgeburt begleiten, verschwindend gering. Und unser erratener Termin, Entbindungstermin, errechneter Termin, der lag im Sommer, in den Sommerferien und die einzige Hausgeburtshebamme, die es irgendwie gab, die das hier in dem Umkreis gemacht hat, die hatte da halt Urlaub. Und dann haben wir so nach Alternativen geschaut und haben dann gedacht, okay, dann irgendwie ein anthroposophisches Krankenhaus, was sehr frauenzentriert ist oder ein Geburtshaus und haben uns dann erstmal bei zwei Geburtshäusern auf die Warteliste setzen lassen und haben dann tatsächlich bei einem auch einen Platz ergattert.
Okay, das heißt, die Hebamme, die du gleich zu Anfang kontaktiert hast, war eher für die Vor- und Nachsorge, aber nicht für die Geburtsbegleitung.
Genau, ja, die hat leider keine Hausgeburten gemacht. Ja, die hatte ich dann auch gefragt und hat sie gesagt, nee, man kann da, ich habe mir auch probiert, sie irgendwie zu überreden, damit sie, das ist gar nicht so trivial wegen der Versicherung. Das wusste ich da noch nicht. Und genau. Und hatte mir dann aber auch gesagt, hey, probier's mal hier bei der Hausgeburtshebamme und da in den Geburtshäusern. Also sie hat mich da in dem Sinne unterstützt und war auch cool, dass ich sie eigentlich die ganze Zeit an meiner Seite hatte, schon von Beginn an. Das war ein schöner Anker.
Ja. In der wievielten Woche warst du, als du dich auf die Warteliste hast setzen lassen im Geburtshaus?
In der 10.
Okay. Da gab es schon eine Warteliste.
Ja, das war halt auch, ich glaube, das hatte auch wirklich viel mit dem Geburtszeitraum, der im Sommer lag, zu tun, weil natürlich auch Hebammen Familien haben und Kinder, die Ferien haben und in Urlaub fahren. Also das schien scheinbar ungünstig zu sein zum außerklinischen Gebären.
Ja, und wann hast du dann die Zusage fürs Geburtshaus bekommen?
Relativ rasch danach, ich glaube 2 Wochen später, wurde ich zu so einem Erstgespräch eingeladen mit meinem Mann, wo man so grob erstmal geguckt hat, okay, ist das, was wir uns vorstellen, das, was hier passieren wird? Und auch so eine Erstanamnese zu machen, ob es irgendwelche harten Ausschlusskriterien gibt, wo man von vornherein sagt, nee, sorry, aber dann können wir das hier nicht gemeinsam machen.
Und hast du dich in dem Geburtshaus dann auch gleich wohlgefühlt?
Ja, schon. Ich hab's mir auch irgendwie so vorgestellt, wie es da war, dass man da halt reinkommt und weiß ich nicht, dann alle natürlich die Schuhe ausziehen und man Hausschuhe anhat und überall sind Kerzen an und das duftet irgendwie nach ätherischen Ölen. Also ich habe es mir schon so ähnlich vorgestellt, wie es am Ende auch da war, von den Räumlichkeiten.
Ja. Wie ging denn dann deine Schwangerschaft weiter? Du hast gesagt, bis zur 12. Woche viel Übelkeit. Wie ging es dir dann im 2. und auch im 3. Trimester körperlich?
Im 2. Trimester habe ich mich echt gefühlt wie das blühende Leben. Also das war, würde ich sagen, so das Sunshine-Trimester, weil der Bauch war noch nicht so groß, dass er mega gestört hat. Und aber trotzdem schon so, dass man auch bewusst auch zeigen konnte, dass man schwanger war und ist immer mehr gewachsen. Und da war große Freude. Aber ich habe mich auch noch sehr fit gefühlt. In dem Trimester sind wir auch umgezogen, dann in unser Haus. Das war natürlich auch super aufregend, weil dieses Haus haben wir natürlich auch im Hinblick darauf, dass wir eine Familie gründen wollen, gekauft. Und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch nochmal so einen Babymoon-Urlaub unternommen, so einen kleinen Wellness-Urlaub. Und ja, ich habe es sehr genossen, Babybauch-Shooting gemacht, alles so eine Sachen. Und das 3. Trimester war am Anfang auch noch entspannt und wurde dann aber immer anstrengender. Desto größer der Bauch war, desto näher man zu dem errechneten ja, Geburtstermin kam und auch aufgrund des Wetters, es wurde dann echt einfach mega heiß und dann, ja, hat irgendwie jedes zusätzliche Gramm einem doch schon ordentlich Schweiß und Anstrengung gekostet.
Ich habe ja auch ein Hochsommerkind, das kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass das sehr
Ja.
anstrengend ist. Wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr im Geburtshaus einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht?
Genau, das haben wir gemacht. Wir haben da einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Der war aufgrund der Corona-Situation online auch gewesen und war auch ganz gut, weil es uns dann irgendwie auch noch erwischt hatte und wir dann trotzdem da teilnehmen konnten. Und ja, ansonsten habe ich viel gelesen, Bücher gelesen und Hörbücher gehört, zum Beispiel von Ina May Gaskin, die selbstbestimmte Geburt. Habe ich auch mit meinem Mann zusammen mal abends im Bett gehört. Ja, habe mich viel über Instagram auch informiert tatsächlich, Geburtsberichte gelesen, Videos angeschaut, Geburtsfotografie angeschaut und hatte so eine Affirmationskarten mir besorgt, die wir uns auch gegenseitig immer dann abends vorgelesen haben. Und zum Ende hin, im Geburtszeitraum habe ich dann auch Dammmassage und den Epino benutzt.
Also kurz für diejenigen, die das Epino nicht kennen, das kurz erklären.
Ja, genau. Also Epino ist, ich würde sagen, der professionellere Weg der Dammmassage. Also es ist wie so ein Mini-Ballon, der nicht aufgeblasen ist. Den kann man sich dann vaginal einführen und kann dann den ähnlich, ist so eine Pumpe dran wie bei einem Blutdruckmessgerät, dann kann man den langsam so mit Luft füllen und dadurch erhöht man natürlich den Druck und auch die Dehnung von der vaginalen Muskulatur und von der Dammmuskulatur. Und kann dann so in dem Sinne sich und seinen Körper, also man kann es ja mental, aber natürlich auch körperlich dann vorbereiten auf die Art dessen, wie sich das anfühlen wird und kann dann in dem Sinne in Anführungszeichen trainieren und ja immer, je nachdem, wie man sich fühlt und der Körper das zulässt, bei jedem Mal, wo man das verwendet, ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr aufpumpen, um am Ende halt so diesen, ja, die Austreibung und von dem, das Rausrutschen des Köpfchens so vorzuüben in dem Sinne.
Werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken für diejenigen, die das noch nie gehört haben. Wie ging es dir denn dann in den letzten Tagen vor der Geburt? Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, die Geburt fing dann 13 Tage nach dem errechneten Termin an. Wie ging es dir
Ja.
um diesen errechneten Termin oder den erratenen Termin, wie ich ihn auch gerne nenne? Du hast es auch schon gesagt. Wie ging es dir und wie ging es dir dann in der Zeit, als du über diesen Termin drüber warst?
Also ich dachte im Vorhinein auch schon selber, weil ich halt wusste, so ja, an diesem Termin kommen 4% der Kinder, was soll's? Und auch im Freundeskreis halt alles mitbekommen habe von ja, wirklich 3 Wochen vor diesem ominösen Termin bis zu halt 14 Tage danach oder noch weiter danach. Und mit Einleitung war ich echt so, ja, was soll's? Das ist halt irgendwie ein Termin, den man ausgerechnet hat, der klappt halt meistens nicht. Und so bin ich eigentlich die ganze Schwangerschaft damit umgegangen. Und aber desto näher man an diesen Terminen kam, desto mehr habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie so, also dass ich die Vorfreude und die Ungewissheit irgendwie dann immer weiter gekippt hat, desto weiter ich auch über diesen Termin hinausgegangen bin. Was auch insbesondere daran lag, dass ich einerseits eine sehr ungeduldige Person bin, aber auch am Ende ich habe so einen Druck irgendwie von außen wahrgenommen durch die vielen Check-ups. Also sobald man den Termin überschreitet, sagt ja zwar jeder, ja, ist doch entspannt, du hast ja noch mindestens 2 Wochen, also zumindest für die außerklinische Geburt, die wir ja uns gewünscht haben. Und danach guckt man ja auch, solange es irgendwie Mutter und Kind gut geht, alles in Ordnung. Aber dadurch, dass man halt wirklich dann in so eine Check-up-Maschinerie reinkommt, die halt irgendwie mit jedem zusätzlichen Tag über den Termin intensiver wird und die Check-ups kürzer, immer wieder Urin, Blutdruck und CTG und dann am Ende Fruchtwasserschall und dann dauernde Fragen natürlich von Familie und Freundeskreis, wann ist es soweit da? Bist du noch schwanger? Und wenn ich mit unserem Hund spazieren gegangen bin, natürlich auch alle immer, oh, immer noch schwanger. Und irgendwann dachte ich mir echt so, oh, seid einfach alle ruhig. Ganz ehrlich, das hat mich extrem gestresst, weil ich einfach dieses Ticken der Uhr so im Kopf hatte, von wegen so, oh Mann, meine Tochter, die muss ich jetzt wirklich auf den Weg machen, sonst klappt das nicht mit dem Plan Geburtshaus. Und ja, das war irgendwie rückblickend, war das sehr, sehr anstrengend. Es hat mich sehr gestresst. Und ich habe dann irgendwann auch wirklich alles Mögliche versucht, um die Geburt anzuregen.
Was hast du versucht?
Also erstmal natürlich hier den typischen Himbeerblättertee. Und dann sind wir halt super viel spazieren gegangen. Ich bin jeden Tag natürlich mit dem Hund draußen gewesen, haben dann aber wirklich richtig lange Spaziergänge gemacht und habe geburtsvorbereitendes Yoga gemacht, habe immer wieder auf dem Pezziball so Beckenkreisen gemacht, habe dann Nelkenöl-Tampons auch verwendet, habe Akupunktur gemacht und ja, als wir dann sehr nahe schon an das Ende sozusagen aus der klinischen Frist gekommen sind, haben wir auch eine IPOL-Lösung versucht mit den Hebammen. Und ja, dann habe ich meinen Mann auch noch so an ET plus 10 zum Sex überredet. Man muss sagen, also zu so einem Zeitpunkt mit so einem riesen Bauch, ich weiß nicht, wie es anderen Frauen geht, aber das hat irgendwie nichts mit Spaß zu tun.
Ja. Und
Ja.
all die Dinge haben nichts in Bewegung bringen können.
Na, irgendwie dann schon. Also tatsächlich so, ich glaube, 2 Wochen vor dem ET ist schon mein Schleimpropf teilweise abgegangen, wo ich schon dachte, na, macht sich da jemand auf den Weg, dann aber Stillrute der See. Ich habe dann immer mal wieder Senk- und Übungswehen gehabt, aber nichts wirklich Dauerhaftes. Und genau, dann hatten wir an ET plus 9 eine IPOL-Lösung gemacht. Die hatte eine kleine Schmierblutung zur Folge und ein bisschen Druck, aber mehr nicht. Dann ET plus 10 Sex gehabt, ET plus 11 haben wir nochmal eine IPOL-Lösung gemacht. Und an dem Tag war es auch mega heiß. Da mussten wir nach der IPOL-Lösung noch irgendwie, weil das ein Wochenende war, ins Krankenhaus fahren zum Fruchtwasser-Ultraschall, weil natürlich die Frauenarztpraxis am Wochenende nicht geöffnet hat. Und dann war das da irgendwie noch stressig, weil wir 2 Stunden warten mussten. Und dann irgendwie die Ärztin auch noch meinte, oh Gott, ET plus 11, jetzt aber hier Einleitung. Ich so, nee, danke. Ich fahre jetzt dann gleich wieder nach Hause. Ich will nur, dass sie gucken, ob genug Fruchtwasser da ist und alles okay ist. Dann sind wir heimgefahren und dann kurz nachdem wir zu Hause waren, die Wehen eingesetzt. Also man weiß jetzt nicht, lag es an der IPOL-Lösung, lag es am Sex, war einfach meine Tochter dann auch bereit. I don't know. Auf jeden Fall ging dann die Wehen los.
Wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als du gemerkt hast, jetzt geht's wirklich los? War das eine große Erleichterung nach all dem Warten?
Nein, ich konnte es halt erst gar nicht glauben. Ich dachte so, ach, come on, das ist jetzt bestimmt wieder so Übungs- oder Senkwehen und habe auch erstmal meinem Mann gar nichts gesagt, weil es relativ seicht losging. Wir haben auf der Couch gelegen und irgendwie genetflixt und er ist so leicht eingedöst dabei und ich dachte dann so, was ist das? Das fühlt sich jetzt dann doch irgendwie anders an als vorher und habe dann erstmal so ein bisschen in mich reingehorcht und so nach einer Stunde oder so, wo ich gemerkt habe, das geht nicht mehr weg, habe ich gesagt, du, ich glaube, ich habe Wehen, ich gehe mal in die Wanne, um zu gucken, ob es wirklich so ist. Genau.
Und wie ging es dann weiter? Wie lange wart ihr zu Hause, bevor ihr ins Geburtshaus gefahren seid?
Wir waren ungefähr, ich glaube, von der ersten Wehe an, die ich als Wehe wahrgenommen habe, bis zum Zeitpunkt, wo wir ins Geburtshaus gefahren sind, sind 12 Stunden vergangen. Ja, genau. Waren halt zwischendurch auch immer im Austausch mit dem Geburtshaus. Normalerweise ist es ja auch so, dass dann immer noch die Hebamme, die da Rufbereitschaft hat, zu einem nach Hause kommt und nochmal guckt, so, hey, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ins Geburtshaus zu kommen oder ist es besser noch ein bisschen hier zu Hause abzuwarten? Da wir aber weggezogen sind, meinten die halt, nee, die würden jetzt nicht so weit fahren. Ich hatte den Deal mit meiner Wochenbetthebamme, dass sie eigentlich vorbeikommen würde, um zu gucken, aber das war dann halt an einem Wochenende und mitten in der Nacht und ja, da wollte ich sie natürlich irgendwie nicht anrufen. Deshalb haben wir dann sozusagen selbst entschieden, wann wir losfahren sollen, mit halt Telefonaustausch mit dem Geburtshausteam. Und wir hatten natürlich auch so einen Zettel von der Rufbereitschaft, da stand drauf irgendwie, ja, wenn die Wehen 4 bis 5 Minuten, im Abstand von 4 bis 5 Minuten kommen, dann und länger als 2 Stunden schon dieser Rhythmus besteht, dann ist der richtige Zeitpunkt zum Losfahren. Und das war bei mir eigentlich von Anfang an, waren die in einem ganz guten 5 bis 6 Minuten Takt. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass sie natürlich auch eine gewisse Dauer haben sollten. Also eine Wehe ungefähr halt schon 1 Minute oder länger dauern sollte. Das war bei mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Und ich konnte halt auch noch entspannt, sage ich mal, essen und reden. Rückblickend, jetzt wenn ich ein zweites Kind bekommen würde, wüsste ich, dass der Zeitpunkt zu früh war. Wusste ich da aber nicht, ist man ja auch mega aufgeregt. Von dem her sind wir losgefahren, waren im Geburtshaus. Muttermund war zu dem Zeitpunkt zwischen 2 und 3 Zentimetern. Und da meinte ich eben vor Ort, ja, ihr könnt ja bleiben, aber du kannst auch noch mal nach Hause fahren, wenn du willst. Ja, da sind wir nach 2 Stunden vor Ort wieder nach Hause gefahren. Ich war natürlich mega geknickt und super enttäuscht, weil ich halt dachte so, ja, jetzt geht's los, jetzt kommt unsere Tochter. Und dann war es so, okay, doch nicht. Gut, dann fahren wir jetzt wieder. Wir sind nach Hause gefahren. Mein Mann ist auf jeden Fall der Meister der positiven Suggestion und hat dann irgendwie mein Lieblingskissen da in dem Geburtshaus, in dem Geburtsraum, den ich mir gewünscht habe, liegen lassen und hat gesagt, wir kommen ja eh wieder. Und das hat irgendwie ganz gut getan. Ja,
Wie
dann
lange wart
war,
ihr dann nochmal zu Hause?
wir waren ziemlich lange wieder zu Hause. Ich glaube, nachdem wir zu Hause waren, haben wir beide probiert, nochmal eine Runde zu schlafen, weil ja die ganze Nacht davor wir nicht geschlafen haben. Und mein Mann konnte auch schlafen, aber ich konnte nicht schlafen. Ich hatte extreme Schmerzen im unteren Rücken, die echt, also ich konnte weder seitlich noch auf dem Rücken liegen, habe dann so teilweise probiert, so irgendwie mit so einer Kissenburg mich im Vierfüßler hinzulegen, aber ich bin nur so ein bisschen eingedöst. Ich war auch eigentlich echt so aufgeregt. Und ja, irgendwann wurden die Wehen auch wieder regelmäßiger. Ich bin dann immer so im Wechsel auf dem Petsi-Ball in die Badewanne bei uns zu Hause und unser Haus hat mehrere Stockwerke, habe ich dann so am Treppengeländer immer festgehalten und da mich halt bewegt und getönt. Und dann irgendwann hat mein Mann gesagt, so, das ist ja bestimmt wieder relativ regelmäßig, ich check das mal wieder und war auch so, hat dann unsere Wochenbetthebamme angerufen und die kam dann auch 2, 3 Stunden später wieder vorbei. Die konnte ja den Tag davor nicht, weil Wochenende war. Und genau, hat ich habe dann gesagt, bitte untersuch mich. Ich will einfach nicht wieder umsonst losfahren, weil es war halt schon so 40 Minuten Fahrt und ich fand es den Abend vorher halt sehr unangenehm, auch im Auto wehen zu haben. Und es bringt einen halt auch einfach raus aus dem Flow. Und ja, dieses Heimgeschickt werden oder Heimfahren war halt auch so enttäuschend. Deshalb hatte ich sie gebeten, mich zu untersuchen. Hat sie auch gemacht und meinte, war total so, auch so positiv gestimmt, hat mich mega gefreut. War so, ja, alles butterweich. Oh, ich taste die Vorblase. Oh, das macht richtig Lust auf Geburt wieder hier. Und meinte, ja, dein Muttermund ist bei 6 Zentimetern. Fahr dann mal bitte demnächst los. Und ich sagte, gut, alles klar. Aber irgendwie wollte ich noch nicht losfahren und habe dann gesagt, nee, wir bleiben noch ein bisschen. Ich fühle mich noch wohl hier zu Hause. Ich will hier einfach noch weiter in meinem Flow sein, den ich da irgendwie richtig gut gefunden habe für mich, meine Tochter und ja, unsere Geburt. Und ich glaube, wir waren dann so 2, 3 Stunden noch zu Hause und waren noch immer im Austausch mit dem Geburtshaus und sind dann halt wieder losgefahren und genau, dann da wieder angekommen.
Mann,
Und
erzähl schon.
dann genau, sind wir halt da angekommen, haben uns erstmal, ja, eingerichtet in dem Sinne, was man halt so im Geburtshaus mitbringt. Duftkerzen, Snacks, Drinks und Bademantel und sich irgendwie so ein bisschen muschelig und schön macht. Und hat mein Mann alles da irgendwie ausgepackt und vorbereitet, Musik angemacht. Ich hatte extra eine Playlist vorbereitet oder 2 verschiedene Playlists, je nach Stimmung. Und ja, dann irgendwann hat, also Hebamme hat das natürlich begrüßt, ist dann erstmal rausgegangen, hat uns in Ruhe ankommen lassen, kam dann wieder rein. Und hat erstmal eine Eröffnung des CTG gemacht. Und ja, da war erstmal schon der erste Dämpfer da, weil die Herztöne meiner Tochter waren unglaublich hoch. Sie war super aufgeregt scheinbar. Und dann meinte die Hebamme so, ja, sie würde jetzt anraten, dass wir mal eine Infusion machen. Das würde meinem Kreislauf und dem meiner Tochter gut tun. Und da muss ich sagen, da war ich schon das erste Mal richtig desillusioniert, weil ich dachte, eine Infusion im Geburtshaus, ich dachte, hier lässt man mich komplett in Ruhe. Also das fand ich total, also es hat mich irgendwie total irritiert, dass da jetzt jemand mir sowas Medizinisches in dem Sinne anbietet. Hab dann zugestimmt, weil ich halt dachte, okay, ja, was soll ich machen? Und wenn jetzt die Herztöne so hoch sind, dann machen wir das halt. Und ja, leider sie hat 2 Versuche unternommen, mir einen Zugang zu legen. Und bei beiden Versuchen ist jeweils meine Vene geplatzt. Und dann habe ich gesagt, reicht dann jetzt auch, weil es hat mich total irgendwie rausgebracht. Habe dann einfach einen isotonischen Drink genommen. Die Herztöne meiner Tochter haben sich witzigerweise auch kurz nach diesen Versuchen mit den Venen von selbst entspannt. Und das Herz hat sich beruhigt und ich bin dann einfach in die Geburtswanne gegangen. Und ja, habe da meine Wehen veratmet und getönt und hatte da eine schöne, gute Zeit und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und so die Zeit unter der Geburt für mich verging auch wie im Flug. Also es ist irgendwie, wenn man zurückblickend dann überlegt, wie lange man irgendwo war oder wie lange man Wehen hatte, dann kam mir das selber wie so ein Fingerschnips vor. Und ich glaube, es war 5 Stunden, nachdem wir angekommen waren, dass sie mich nochmal untersucht hatte und halt meinte, ja, es hätte sich nicht so viel getan jetzt von der Muttermundöffnung her. Und sie hat das Gefühl, dass die Wehentätigkeit eher abnimmt und dass der Kopf meiner Tochter noch sehr weit oben im Becken ist. Und dass wir doch überlegen sollten, ob nicht die Verlegung ins Krankenhaus jetzt richtig wäre. Und da war ich so, also da ist in mir so irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, was soll das denn jetzt? Also ist denn nicht der Fakt an einem Geburtshaus der, dass man alle Zeit der Welt hat? Und ich war super, super enttäuscht und habe dann auch gesagt, ich möchte erstmal, dass sie rausgeht, ich muss drüber nachdenken. Und mein Mann war auch super enttäuscht. Für uns ist so alles irgendwie, was wir uns vorgestellt haben, da irgendwie wie so ein Kartenhaus zusammengeflogen. Das war extrem schwierig. Wir wussten überhaupt nicht, was wir tun sollten in dem Moment, aber dachten, ja gut, wenn die Hebamme sagt, wir sollen verlegt werden, wir können jetzt nicht sagen, nö, wir bleiben hier. Also hätte man wahrscheinlich machen können, aber was ist das halt auch für eine Art am Ende der Geburtsarbeit und der Zusammenarbeit? Ja, sie hatte dann, weil sie gemerkt hat, wie enttäuscht wir sind, nochmal vorgeschlagen, dass wir nochmal eine Stunde intensive Geburtsarbeit, also eher so eine aktive Geburt noch mal machen könnten. Und dann bin ich halt raus aus der Wanne. Wir haben irgendwie das Licht angemacht, die Musik laut aufgedreht und ich habe dann mit meinem Mann getanzt und wir haben viele, viele verschiedene Geburtspositionen noch mal probiert. Obwohl man sagen muss, ich habe jetzt auch nicht in der Wanne wie ein Käfer auf dem Rücken gelegen. Also ich bin auch bei jeder Wehe nach vorn gekommen, habe mich über die Wanne gebeugt oder mich in so ein Seil, was da drüber hing, reingehangen. Also ich hatte auch da schon versucht, möglichst aktiv halt zu bleiben und zu sein. Und auch die ganze Zeit zu Hause war ich eigentlich nur im Stehen und in der Hocke und auf dem PC. Naja, jedenfalls hatten wir es dann da nochmal intensiv probiert. Und irgendwie ist das so ganz merkwürdig, weil diese Stunde, also es hat einen so unter Druck gesetzt, dass man jetzt in dieser Stunde muss man jetzt Geburt leisten. Und oh, bitte können wir hier bleiben. Und das war so ein ganz ambivalentes Gefühl zwischen: Wir wollen das jetzt genießen, dass wir jetzt hier so eine schöne Zeit zusammen haben, weil es hat auch wirklich Spaß gemacht, da gemeinsam zu tanzen. Ich war halt komplett nackt. Mein Mann hat mich irgendwie aber auch mit Öl eingerieben und wir haben gesungen, getanzt und ja, haben halt einfach gehofft, unsere Tochter kommt hier zur Welt. Und gleichzeitig hatte man aber so eine Verzweiflung auch im Hinterkopf, weil man dachte, ja, eigentlich kämpfen wir gerade gegen die Zeit und gegen den ausgesprochenen ja, Hinweis. Genau.
Und hat die Hebamme euch in der Stunde unterstützt oder da einfach euch alleine gelassen?
Der Raum war so arrangiert, dass es da so eine Paravent-Wand gab und sie hat sozusagen hinter der Paravent-Wand gesessen und hat dann immer, wenn ich getönt habe, hat sie ganz laut mitgetönt, so als Support. Genau.
Okay.
Und hat dann auch immer gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das probieren, wenn ihr wollt, könnt ihr das probieren. Also sie hat dann auch immer noch mal ein paar Sachen vorgeschlagen und genau. Dann hatte sie mich nochmal untersucht nach der Stunde und da habe ich mich echt gefühlt, wie jetzt zur mündlichen Leistungskontrolle vor an die Tafel kommen. Und ja, es gab nur eine leichte Verbesserung in Anführungszeichen. Sein Muttermund war dann bei 7 Zentimetern und ja, ich weiß noch, wie häufig sie dann meinte, ja, das ist einfach nicht genug und der Muttermund ist sehr straff und sie glaubt, dass ich halt in ein Krankenhaus gehen sollte, dass es hier nicht für mich klappt. Und ich habe mich da echt so, ich habe mich wie rausgeschmissen gefühlt und als ob ich halt den Test, wie leistet man eine außerklinische Geburt, nicht geleistet habe. Ich weiß auch, dass das was mit meiner Vorprägung zu tun hat, dass ich eh total auf dieses Leistungsthema anspringe und mich da selber unter Druck setze und das sicherlich Teil des Problems war. Andererseits finde ich aber auch, dass es irgendwie nicht der coolste Umgang war in einer so sensiblen Situation, den sie da gewählt hat. Also ich glaube, mit Geborgenheit und Empathie hätte man mehr bewirken können als halt mit diesem Druck. Und wenn man vielleicht die Verlegung nach der aktiven Stunde ausgesprochen hätte und nicht so, hey ja, am besten ihr geht, aber hier, du kannst ja noch mal eine Stunde rumtouren. Das, also rückblickend finde ich das alles relativ irritierend und enttäuschend als Erfahrung in der außerklinischen Geburtshilfe.
Ist die Hebamme denn dann noch mit ins Krankenhaus gekommen oder hat sie euch alleine losgeschickt?
Nee, wir haben dann, das ist dann natürlich auch so blöd in so einer Verlegungssituation. Du füllst halt vorher aus, was du machen würdest in der Verlegung, welches Krankenhaus du willst. Und dann hat sie da natürlich angerufen, da war dann der Kreissaal belegt oder die Kreissäle und hat sie gesagt, okay, da können wir nicht hinfahren, dann woanders. Da mussten wir noch überlegen, wo wir dann hinfahren, sind dann in ein anderes Krankenhaus gefahren und wir in unserem Auto und sie in ihrem Auto und haben uns dann sind so wie Kolonne sozusagen gefahren, haben uns dann im Krankenhaus getroffen. Sie ist dann da noch mit rein in den Kreissaal und hat kurz übergeben an das Klinikteam und dann war sie natürlich auch weg, weil sie ja keine Beleghebamme ist.
Wie war dann die Ankunft im Krankenhaus für dich?
Es war halt, ich war komplett durch. Also ich weiß noch, wo wir irgendwie raus aus dem Geburtshaus, mein Mann alles zusammengepackt haben, wir uns ins Auto gesetzt haben, habe ich echt nur gedacht so, ey, lass einfach nach Hause fahren. So, ich habe keinen Bock. Lass einfach nach Hause fahren. Was ist das jetzt hier? Und dann sind wir da angekommen und mein Mann natürlich wieder versucht, möglichst positiv zu bleiben, meinte so, Cindy, auf der Habenseite steht, das ist jetzt auf jeden Fall der Ort, wo unsere Tochter geboren wird. Ja. Genau. Dann kamen wir da an. Ich hatte natürlich eine extreme Aversion gegen Krankenhäuser. Das liegt eher daran, dass ich halt, ja, ich hatte auch selber, glaube ich, eine krasse Hybris gegenüber außerklinischen Geburten, dass ich halt einfach dachte, das ist the only way to give birth. Und dachte, im Krankenhaus wird man halt eh einfach nur übermannt. Und ich war halt auch noch nie im Krankenhaus vorher und hatte keine Aufenthalte oder Operationen. Deshalb war ich da so. Also ich hatte total irgendwie die Antipathie allem gegenüber. Die waren aber super nett. Ich glaube, wenn da auch eine Frau aus einem außerklinischen Kontext kommt, dann wissen die ja auch, was der wichtig ist. Also die waren sehr zurückhaltend und haben dann nicht so, ja, willst du in die Wanne? Wir lassen dir eine Wanne ein. Hier, willst du irgendwie Massageöl, willst du Musik anmachen? Also die haben sich schon viel Mühe gegeben, da auf mich einzugehen und mir das irgendwie angenehm zu machen, wo ich da ankam. Ja, wir waren dann, glaube ich, eine Stunde da. Ich war dann auch da in der Geburtswanne und nach einer Stunde circa ist meine Fruchtblase geplatzt, wo ich dachte, oh hey, okay, gut, dann geht's jetzt noch mal richtig los. Und dann, ich glaube, kurz davor, bevor die Fruchtblase geplatzt war, hatte mich auch die Hebamme untersucht und da war mein Muttermund bei 3 Zentimetern. Da war ich halt auch so, fuck. Also wo wir los sind im Geburtshaus, waren wir halt irgendwie bei 7 und dann bei 3. Aber ist ja irgendwie auch klar, dass mein Körper dann bei allem, was dazwischen passiert ist, gesagt hat so, Entschuldigung, das fühlt sich jetzt hier irgendwie nicht mehr sicher an. Mhm. War aber natürlich auch wieder ein Megadämpfer, weil ich dachte, okay, long way to go again. Und ja, dann platzte die Fruchtblase, dann dachte ich, okay, vielleicht doch nicht so lang der Weg, vielleicht geht's jetzt dann doch ganz rasch. Und ja, kam mega viel Fruchtwasser und in der Wanne, man hat einfach nur gemerkt, wie das Wasser stieg und ich habe halt so diesen Knacks im Bauch gespürt und dann kam der Schwall, da bin ich kurz danach auf Toilette gegangen und dann habe ich gesehen, dass das Fruchtwasser grün ist und ja, da war natürlich dann erstmal die Stimmung auch wieder mehr gedrückt und ja, dann wurde Blut abgenommen erstmal und uns empfohlen, dass wir doch nochmal spazieren gehen sollen. Ich weiß nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe. Das war auf jeden Fall total die Hölle. Ich wusste auch gar nicht, welche Zeit oder so ist. Und wir sind dann da irgendwie raus. Ich hatte so intensive und lange Wehen mit sehr kurzen Pausen und kam auch kaum ein Stück vorwärts. Und dann musste ich mich immer wieder irgendwo festhalten und tönen. Und ja, dann waren wir irgendwie außerhalb des Krankenhauses und es war halt hellig der Tag. Es war halt irgendwann vormittags. Und ich dachte so, scheiße. Und da waren halt überall Leute und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie im Zoo und wollte halt unbedingt schnell wieder rein. Aber mit so Wehen und Tönen ist man ja nicht so schnell. Das war auch so ein ganz schlimmer Moment für mich, bei dem ich mich irgendwie total geschämt und beobachtet gefühlt habe. Ja. Wir kamen dann wieder rein. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne wieder in die Wanne gehen. Und dann meinten sie, ja, okay, können wir machen. Und die Hebamme hat dann auch nochmal gesagt, Mann, ich finde es so krass, wie lange du schon irgendwie dabei bist, unter Wehen bist und so starke Wehen auch hast, aber irgendwie dein Körper, ja, gerade einfach nicht in die Öffnung gehen möchte. Und ich dachte mir, ja, ich weiß schon warum, weil da alles einfach anders läuft, ne? Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch so, habe ich gemerkt, dass ich so eine erste Resignation bei mir gespürt habe und mir so dachte so, es wird ja nichts mehr. Das wird einfach nichts. Und dann habe ich sie gefragt, was kann ich noch tun? Wie kann ich meinen Körper unterstützen? Da meinte sie, ja, was ich dir anbieten kann, ist Lachgas, Opium oder eine PDA. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, dann lass uns Lachgas probieren. Netterweise haben sie mir das auch in der Wanne erlaubt, weil ich halt eh die ganze Zeit vorgebeugt war. War aber echt nicht mein Thema, Lachgas. Also ich fand das irgendwie störend, in diese Maske reinzuatmen bei den Wehen. Und ich habe auch irgendwie eher so ein schummriges Gefühl gekriegt, als dass es mir irgendwie geholfen hätte bei irgendwas. Und dann meinte sie, ja, sie denkt, ich bräuchte etwas, was wirklich meine Muskeln entspannt, weil das Schmerzthema scheint ja nicht das zu sein, was mich stört, sondern dass mein Körper halt einfach so angespannt ist. Und hat sie gesagt, sie würde empfehlen, dass wir eine PDA machen, damit halt einfach, ja, die Entspannung da einsetzen kann. Und das war für mich halt so Spektrum Geburtshaus, außerklinische Geburt und dann eine PDA, dachte ich mir so, nee, das geht nicht. Und hat mein Mann nochmal mit unserer Wochenbetthebamme telefoniert, mit unserer Freundin, die Hebammenwissenschaft studiert, und hat erzählt, wie bisher die Geburt verlaufen ist und wo wir jetzt stehen. Und die haben beide gesagt, doch, mach das mal, versuch das mal. Das kann echt nochmal ein Game Changer sein. Habe ich dem zugestimmt, hatte echt mega Angst vor dieser riesen Nadel. Und es war dann, glaube ich, so 5 Stunden, nachdem wir im Krankenhaus angekommen sind, wo dann die PDA gesetzt wurde. Die Anästhesie war unglaublich unempathisch. Es sind ja auch immer die Leute, die am meisten ausgebucht sind in so einem Krankenhaus. Aber ja, die kamen da halt rein. Die haben halt irgendwie überhaupt keinen Respekt gehabt vor der Situation, dass da eine Frau halt unter der Geburt ist, ne? Also das war halt irgendwie so raus aus der Wanne, währenddessen man gerade eine Wehe veratmet, irgendwie aufstehen, ist halt alles andere als cool. Und dann halt so, ja, sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie eine Wehe haben, dann höre ich auf. Und dann hat man eine Wehe und dann wird halt gefragt, wie lange die noch dauert. Da dachte ich mir, okay, wow, woher soll ich das denn wissen? Habe ich dann auch genauso gesagt. Da wird man auch nur irgendwie angeguckt, so von wegen so, hey, wow, beruhig dich mal. Ja, letzten Endes hat die PDA aber ganz gut gesessen. In dem Sinne hat sie getan, was sie sollte, nämlich natürlich betäubt. Ich konnte aber trotzdem noch laufen. Ich hatte so eine Walking-PDA. Und mich somit selbstständig bewegen, aber natürlich war immer jemand bei mir und hat mich gestützt, falls es doch irgendwie mal wackelig werden würde. Aber für mich war das ein ganz komischer Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich die Wehen nicht mehr spüre. Das war für mich irgendwie keine Erleichterung. Ich habe mich in dem Moment richtig beraubt gefühlt und dachte so, wo ist meine Geburtserfahrung hin? Weil ich nur noch so einen Druck nach unten gespürt habe. Ja. Wo ich das grüne Fruchtwasser hatte, haben sie dann auch Blut abgenommen und dann kam die Auswertung und dann meinten sie, ja, ich hatte sehr hohe Entzündungswerte im Blut und sie müssen jetzt mir einen Zugang legen und eine Antibiose. Und dann habe ich so gesagt, ja, naja, zwei Stellen habe ich ja noch frei, die ihr probieren könnt. Die anderen zwei wurden ja im Geburtshaus, ja, leider sind ja da die Wehen geplatzt und da wurde eine Antibiose gelegt, da auch etwas, was man eigentlich halt natürlich nicht will, auch für das Kind nicht. Und ja, dann habe ich angefangen, kurz nachdem, ich glaube eine Stunde oder zwei, nachdem die PDA saß, habe ich angefangen, mich stark zu übergeben. Und das kann halt ja Folge von Erschöpfung gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, wo wir zum Geburtshaus verlegt wurden, waren vom Geburtshaus ins Krankenhaus verlegt wurden, waren 37 Stunden von der ersten Wehe vergangen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, war ich wahrscheinlich schon bei 42 Stunden und habe mich halt nur noch übergeben. Und dann hieß es halt so, okay, ja, jetzt würden sie auch gerne noch zusätzlich ein paar Elektrolyte mir geben. Und dann hatte ich halt irgendwie schon zwei Anschlüsse an diesem Zugang. Und wie es halt immer so schön ist bei einer PDA, bekommt man ja dann auch kurz darauf noch einen Venentropf angeschlossen. Und dann fand ich mich da auf diesem Krankenhausbett wieder mit halt irgendwie der PDA im Rücken und einem Zugang an meinem Handgelenk mit drei Schläuchen dran und dachte mir so, wann ist das passiert? In welchem Film bin ich hier irgendwie gelandet? Ich fand das richtig schlimm. Und ja, dann kam auch irgendwie kurz darauf das erste Mal die Ärztin rein und meinte, ja, aufgrund dessen, dass das Fruchtwasser grün ist, ich dann irgendwie ja schon bei ET plus 12 war an dem Tag, ne, das CTG irgendwie dauerhaft erhöht war und sich die Herzfinne kaum erholt haben, hat sie gesagt, sie würde mir jetzt raten, die Geburt in einem Kaiserschnitt zu beenden. Und da habe ich gesagt, nee, sie kann bitte jetzt den Raum wieder verlassen. Und sie hat dann noch versucht, so ein bisschen Druck auszuüben und mir Angst zu machen. Und dann habe ich aber gesagt, ich weiß noch genau, ich habe gesagt, so, Kaiserschnittkommando ist hier nicht. Hat gesagt, da ist die Tür. Und die eine Hebamme hatte mich danach, als ich draußen war, noch mega bestärkt im Krankenhaus und meinte so, ganz genau, Sie entscheiden, wie das hier abläuft. Und wir haben noch alle Zeit der Welt. Da war ich recht glücklich, dass die Hebamme da so zugewandt war und so mit mir sozusagen geteamt hat. Genau. Dann haben wir versucht, häufig die Position zu wechseln, auf dem Bett, vor dem Bett stehen, Hirtenstand, Vierfüßler, Seitenlage, Bein hoch, alles Mögliche. Und der Kopf blieb weiterhin relativ weit oben noch am Becken. Und dann hieß es ja, sie sehen, dass die Venentätigkeit langsam abnimmt. Sie würden jetzt den Venentropf hochschrauben. Und dann wurde der irgendwie, ich glaube, alle 20 Minuten wurde der immer weiter hochgeschraubt. Und irgendwann wurde mir halt immer schlechter. Und dann habe ich gesagt, ey, mir reicht das jetzt hier. Ich habe gesagt, ihr macht jetzt alles ab. Alles hier aus, CTG ab, alle Zugänge raus, ich habe keinen Bock mehr. Alles weg, ihr geht raus, lasst mich in Ruhe, jeder geht jetzt raus aus dem Raum. Da haben sie halt mich erstmal mit großen Augen angeguckt und ich sagte, ich will wirklich jetzt bitte mal 20, 30 Minuten einfach mal in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Das macht mich alles richtig fertig hier. Es strengt mich nur noch an. Ich komme mir nicht mehr hinterher mit dem Verarbeiten davon und ich will mich wirklich jetzt ausruhen mit meinem Mann. Und ja, nachdem ich da vehement drauf beharrt habe, haben sie es dann auch gemacht und haben uns für 20 Minuten wirklich allein gelassen. Wir haben wirklich ja, uns aneinander gekuschelt im Bett und kurz geruht und es war wirklich ja, schöner Moment. Und als sie dann wieder reinkam nach 20 Minuten, wurde natürlich wieder alles angeschlossen und hochgeschraubt und ja, dann kam eine richtige Abwärtsspirale. Also ich hatte dann mega Fieber bekommen und mein Brechreiz ist irgendwie immer schlimmer geworden, war kaum noch Pausen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich da noch erbrochen habe. Es war halt nur noch irgendwie Flüssigkeit. Und ja, dann meinten sie, dass aufgrund der Werte des Blutes und der Herztöne meiner Tochter und jetzt aber auch meiner Vitalzeichen, sie davon ausgehen, dass wir halt gerade bei einer aufsteigenden Sepsis sind. Ja, in dem Geburtsbericht stand dann AIS. Das heißt, jetzt die Infektion, die dann da irgendwie fachlich ausgedrückt Arminion-Infektionssyndrom oder so ähnlich. Genau, und dann kam halt nochmal die Ärztin rein und hat gesagt, dass sie uns jetzt dringend dazu rät, die Geburt, eine Bauchgeburt zu beenden, solange wir das noch proaktiv entscheiden können. Ansonsten würde sich wohl sehr schnell das Blatt wenden können und es würde für uns entschieden werden. Und das war halt so, dann habe ich nur noch geweint und war halt richtig fertig. Und dann hat sie ja halt doch mega Angst gemacht und meinte, wie mich hier was beweisen will und dass meiner Tochter schlecht geht und ich ihre Gesundheit riskiere und es hier keine Kinderklinik gibt im Krankenhaus und dass sie verlegt wird und dass ich sie ja nicht sehe. Und ich habe nur noch geweint. Ich war wirklich richtig, richtig fertig und hat dann gesagt, ja, dann machen wir das, aber ich brauche noch mal kurz 5 Minuten, um irgendwie klarzukommen und sie soll mich bitte noch mal kurz alleine lassen. Und dann habe ich mit meinem Mann einfach da gesessen und wir haben einfach nur geweint und haben die Hebammen gefragt, ob sie das auch so sehen, ob es wirklich keinen anderen Weg gibt. Und sie gesagt, nee, es ist wirklich leider jetzt so, dass es von der Indikation nicht mehr anders gehen würde. Und ja, dass wir dem doch zustimmen sollten. Und dann haben wir das getan. Mein Mann hat diesen ganzen Papierkram noch ausgefüllt. Und zum Glück gab es noch eine kleine positive Wendung, nämlich es war Schichtwechsel im Ärztinnen-Team. Und es kam eine andere Ärztin rein, die am Ende meine Tochter mit mir per Bauchgeburt geboren hat. Und die war super lieb, super empathisch, extrem auf Augenhöhe und kam halt schon rein mit den Worten, ja, ich bin wahrscheinlich die 10. Person, die sie heute treffen und die ihnen irgendwas erzählt und es tut mir unheimlich leid, aber wir machen das jetzt hier gemeinsam und wir machen das so, wie sie das wollen. Und ja, haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Wir hatten vorher einmal kurz in der Schwangerschaft mit meinem Mann über das Thema, was passiert, wenn es irgendwie zu einem Kaiserschnitt kommt, gesprochen. Und da hatte eine Notiz in seinem Handy abgespeichert, die hieß Plan Z. Und da habe ich gesagt, okay, ja, hol jetzt dein Handy raus und lies denen alles vor, was wir wollen und versuch das alles durchzusetzen, bitte. Und es war halt, dass wir einen Bonding-Top wollten, dass sie halt, wenn möglich, direkt halt ja im OP zu mir kommen, dass wir die Plazenta mitnehmen wollten, dass wir einen Plazenta-Abdruck gern wollten, ja, ein Guckfenster im OP, Kaiserin-Geburt nennt man das, oder Kaisergeburt, genau, dass man halt wirklich das Gefühl hat, ja, aktiv dabei zu sein, beziehungsweise war es bei uns auch so, dass die Ärztin dann auch wirklich unter der Geburt gesagt hat, so jetzt hier Licht aus und alle ruhig im OP und dann halt gesagt hat, jetzt drücken Sie mal aus dem Bauch mit und dann Hebamme meinen Kopf so nach oben geschoben hat. Und dann habe ich halt echt irgendwie da den Kopf von meiner Tochter aus meinem Bauch gesehen und ich habe nur noch geweint. Also ich bin sehr dankbar, dass trotz allem, wie es gelaufen ist, ich das Gefühl hatte, dass trotzdem diesen ersten Moment natürlich nicht so ungestört und intim hatte, wie wir es uns gewünscht haben, aber trotzdem irgendwie erleben konnte. Ja.
Und
das
wie
war
war es
echt
dann,
schön.
als sie auf deinem Bauch lag?
Sie musste erstmal kurzzeitig gecheckt werden vom Kinderarzt. Sie haben dann irgendwie extra einen aus der Klinik nebenan geholt in den OP, weil ich gesagt habe, bitte, bitte, sie darf nicht verlegt werden. Ihr müsst alles probieren, dass sie hier bleibt. Das wäre der Obergau, das halte ich nicht aus. Und dann haben sie einen Kinderarzt angerufen und ja, dann wurde sie mir sozusagen, ich habe sie ja gesehen durch das Tuch, dann ist sie mit der Hebamme kurz an mir vorbeigegangen und mit meinem Mann dann in so einem Vorraum vom OP und wurde untersucht. Und dann kam die, es waren für mich, war das ganz wie Stunden angefühlt, weil ich nur dachte so, oh Gott, was passiert, was passiert, was passiert da? Laut Geburtsbericht waren das 2 Minuten, aber es war echt stundenlang für mich. Und dann kam die Hebamme schon kurz rein zu mir und hat mir ins Ohr geflüstert, sie darf sehr wahrscheinlich bleiben. Und da war ich schon erleichtert. Und dann kam mein Mann mit ihr wieder rein und haben sie mir sie in das Bonding-Top gesteckt. Und ja, es ist natürlich was anderes, wenn da du auf dem OP-Tisch liegst und deine Arme festgeschnallt sind und das Kind da halt irgendwie auf dir liegt und du es nicht umarmen kannst. Aber ich war trotzdem sehr dankbar, dass ich halt dann, ja, so kurz nach der Geburt den Körperkontakt mit ihr hatte.
Ja. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du zugenäht worden bist?
Vielleicht noch mal 20, 30 Minuten. Sie war auch die ganze Zeit bei mir. Mein Mann war auch bei mir. Und dann wird man ja von dem OP-Tisch irgendwie in das Bett umgelagert, in dem man dann erstmal da halt liegt auf der Wöchnerinnenstation. Und für den Moment wurden die beiden rausgeschickt und haben in dem Kreissaal, in dem wir vorher waren, gewartet auf mich. Und mein Mann hatte dann mit ihr gebondet und dann wurde ich da reingeschoben. Also ich hatte dann, glaube, sie waren dann 10 Minuten oder so allein und dann kam ich hinterher und ja, das war dann irgendwie ganz surreal, in diesen Kreißsaal wieder zu kommen und meinen Mann da mit unserer Tochter zu sehen.
Ja. Wie lange warst du dann nach der Geburt noch auf der Wöchnerinnenstation und wie hat das Stillen geklappt?
Wir waren 3 Tage da. Ich habe, sie hatten empfohlen 5, aber ich habe dann die Gynäkologin gefragt, ob ich nach 3 Tagen gehen kann. Sie hat mich dann nochmal untersucht und hat gesagt, ja, aber nur ich verspreche, dass ich mich extrem schone. Dann auch wirklich probiert, immer jeden, also man steht ja schon nicht mal 24 Stunden nach der Bauchgeburt auf, was ich echt heftig fand, vom Gedanken her, aber auch von dem Schmerz tatsächlich. Und hat dann aber probiert, immer wieder aufzustehen, um einfach auch es möglich zu machen, mir und meinem Körper zu Hause zu sein. Und das hat dann auch geklappt. Also nach 3 Tagen sind wir nach Hause gegangen und mit dem Stillen hat es auch ganz gut geklappt. Wir hatten auch extra in der Schwangerschaft schon ein Stillseminar bei einer Stillberaterin gemacht, mein Mann und ich, um uns einfach zu informieren und darauf einzustimmen. Und dann hatte auch die Hebamme, wo ich halt nach der Bauchgeburt in den Kreißsaal kam und die meine Tochter auf meinen Mann lag, haben sie mir sie dann auf die Brust gelegt und auch das erste Mal sozusagen geholfen beim Anlegen und mir gezeigt, wie ich das am besten mache. Und ja, das war total faszinierend, wie sie dann auch direkt da irgendwie so dran gesaugt hat und dachte so, hä, was, wie krass ist das? Und hat eigentlich gut geklappt. Ich hatte dann in der 2. Nacht das Gefühl, dass sie an der einen Brust irgendwie Probleme hat zu trinken und hatte dann geklingelt und dann hat die Schwester oder Hebamme, ich weiß nicht, was es war, ist immer so eine Mischung auf den Wöchnerinnenstationen, hat mir dann ein Stillhütchen angeboten, weil sie meinte, dass sie glaubt, dass sie einfach, also meine Tochter ein Problem hatte, da meinen Nippel zu fassen, weil er noch nicht so gut gestanden hat. Und dann haben wir an der einen Brust immer mit Stillhütchen gestillt. Dann haben wir nach 2 Wochen dann wieder abgewöhnt. Und ja, bis auf das zum Glück hat es sehr gut geklappt. Und das hat mir auch sehr viel Selbstwirksamkeit zurückgegeben und Vertrauen in meinen Körper.
Schön. Wie ging es dir denn emotional dann infolge dieser Geburt, die ja so gar nicht lief, wie du es dir gewünscht hattest?
Wenn ich so die Nachrichten lese, die ich so die ersten Tage, die erste Woche geschrieben habe an Freunde, dann sieht man halt, in welchem positiven Liebesrausch ich natürlich auch war und dass es mir eigentlich total Wurst war, was da passiert war, nur dass meine Tochter da war. Und dann aber so danach, sag mal, nach der ersten Verliebtheit, habe ich halt gemerkt, dass da doch viel ist, was halt ja negativ für mich war und dass ich mich halt einfach, ja, selber richtig abgewertet habe für die Geburtserfahrung, weil ich aber auch vorher immer gedacht habe, ja, die einzige richtige Geburt ist die außerklinische Geburt und Habe dann immer gedacht, ja, wenn man Intervention hat, ist man selber schuld und man muss ja nur das richtige Mindset haben und man muss ja nur das wollen und darf keine Angst vor Schmerz haben. Und hab das alles so idealisiert, dass ich es überhaupt nicht für möglich gehalten habe, dass uns etwas anderes passieren könnte. Also wir sind auch ins Krankenhaus gekommen und hatten ja nicht mal Wechselsachen dabei, weil wir nur fürs Geburtshaus gepackt haben. Und das natürlich, wenn ich vorher andere Geburten so abgewertet habe, andere Geburtserfahrungen, deshalb habe ich mich selber dann auch sehr abgewertet und habe halt gedacht, dass ich versagt habe und mein Körper versagt hat und ich nicht genug getan habe, mich nicht genug angestrengt habe. Ja, das war sehr hart für mich. Das war auch hart für meinen Mann, das so zu sehen, noch Freunde, die dann gesagt haben, dass sie es so krass finden, wie ich über mich selber spreche. Genau, und dann ist mir aber auch klar geworden, dass ich da auf jeden Fall direkt ran muss, um das zu verarbeiten, zu bearbeiten und zu integrieren, damit das ja nicht zu einem ausgewachsenen Trauma wird.
Und wo hast du dir da Hilfe gesucht?
Unterschiedliche Sachen tatsächlich. Also einerseits habe ich erstmal die Geburtsberichte angefordert vom Geburtshaus und vom Krankenhaus. Da habe die mit der Freundin, die Hebammenwissenschaft studiert und mit meiner Wochenbett- und Vorsorgehebamme, die ich ja dann schon lange kannte, im Detail besprochen, Unklarheiten geklärt und so auch nochmal anders die Geburt aus einem anderen Blickwinkel wahrgenommen. Bin zu beiden Orten gefahren zu einem Nachgespräch, 7 und 8 Wochen nach der Geburt. Das war auch die Orte nochmal zu besuchen, die Menschen nochmal zu sehen und auch da Respekt und Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen, war auch sehr heilsam für mich, aber auch sagen zu können, was ich halt respektlos fand auf der anderen Seite, was mich gestört hat, was ich mir anders gewünscht hätte, es war auch sehr heilsam, einfach das alles auszusprechen. Ich habe für mich selber auch einen Geburtsbericht aufgeschrieben, weil ich dachte, ja, was bringt es mir, wenn nur andere Leute das über unsere Geburt schreiben? Ich muss es ja auch aufschreiben, wie ich es erlebt habe. Das habe ich auch getan. Ja, habe viel mit Freunden drüber unterhalten, habe deinen Podcast gehört, Thea, der hat mir auch viel geholfen, andere Geburtserfahrungen zu hören und auch, wie Frauen da ihre Erfahrungen ja verarbeitet haben, wie sie vielleicht heilsame weitere Erlebnisse gehabt haben. Das hat mir auch viel gebracht. Und ich glaube, mich heute mit dir zu unterhalten, ist auch ein wichtiges Puzzleteil.
Das freut mich sehr zu hören. Hat sich denn deine Sichtweise auf die Geburt generell und auch auf deine eigene Geburtserfahrung jetzt geändert? Kannst du dir da mit mehr Mitgefühl entgegentreten jetzt?
Absolut, kann ich. Also ich habe unheimlich viel gelernt durch diese Erfahrung und tue es weiterhin jeden Tag. Ich bin persönlich und auch körperlich daran sehr gewachsen, weil, ja, du weißt es ja selber, eine Bauchgeburt ist ja kein Spaziergang. Die Heilung danach auch körperlich ist ja auch eine Herausforderung. Und ja, bin jetzt auch wertungsfreier gegenüber Geburten im Allgemeinen geworden, gegenüber dem Geburtsmodus, dem Ort, gegen Interventionen. Weicher, ja, mit mir selber auch. Ich bin dennoch natürlich traurig und ich glaube, das wird auch immer so sein, dass da eine gewisse Trauer ist über die Erfahrung, die wir eben nicht hatten. Und bin aber dennoch auch stolz darüber, was wir aus der Erfahrung, die wir hatten, gemacht haben, wie wir das als Paar auch gemeistert haben während der Geburt und als Familie auch jetzt im Nachhinein. Und ja, versuche auch einfach mir und uns zu verzeihen für Dinge, die wir nicht wissen konnten, die wir vielleicht jetzt anders entscheiden würden, aber zu dem Zeitpunkt einfach alles so gemacht haben, wie es nach bestem Wissen und Gewissen für uns möglich war.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, also ich merke das immer wieder in der Arbeit mit schwangeren Frauen beim ersten Mal, you don't know what you don't know. Also man weiß
Ja.
einfach nicht, was man nicht weiß. Und man kann sich noch so viel vorbereiten. Es wird immer irgendwas geben, wo man denkt, ah, das habe ich jetzt nicht erwartet oder das habe ich noch nie gehört oder ich wusste nicht, dass das auch so, also wie du gesagt hast, du wusstest nicht mal, dass man auch im Geburtshaus eine Infusion
Ja.
bekommen kann. Es wird einfach immer Dinge geben, die nicht auf unserem Radar sind.
Und halt auch einfach zu akzeptieren, dass Dinge halt anders laufen. Auch wenn man sie sich so schön ausgemalt hat und plant, dass man trotzdem offen sein muss und kann für Veränderungen des Weges. Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die uns diese Geburt unserer Tochter halt irgendwie mitgegeben hat und der auch irgendwie so bezeichnet ist für ein Leben mit Kind. Also man kann noch so viel planen und unter Kontrolle haben wollen. Am Ende läuft es halt anders.
Ja, und es ist kein Wettbewerb oder es ist keine Leistung, die man
Richtig.
abliefern muss.
Ja.
Liebe
Genau.
Cindy, ich danke dir sehr, dass du da auch so offen drüber sprichst, über die Erwartungen, diese sehr hohen, die du hattest und wie du damit umgegangen bist. Abschließende Frage, deine Tochter ist jetzt 6 Monate alt. Stillst du immer noch?
Ich still noch, ja.
Ja. Und wie geht's dir mit der Kaiserschnittnarbe?
Eigentlich ganz gut. Ich mache immer noch regelmäßig Silikonpflaster drauf, damit halt einfach die schön weich und geschmeidig bleibt. An der einen Stelle ist hier nicht so schön verheilt bisher. Mal gucken, wie sich das im Verlauf der nächsten Jahre noch gestaltet. Und ja, bei manchen Sportübungen merke ich, dass es hier und da mal zieht und versuche halt regelmäßig irgendwie das ganze Gewebe ringsherum zu mobilisieren mit Massagen und Osteopathie, damit es da irgendwie vielleicht nicht zu so dollen Verwachsungen kommt und man, wenn man nochmal schwanger werden sollte, dann nicht viele Probleme hat.
Ja, ganz wichtig, die Narbenpflege. Liebe Cindy, vielen Dank und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Das war die Geburtsgeschichte von Cindy. Wenn du die heutige Folge hilfreich und spannend fandest, dann würde ich mich total über deine Unterstützung freuen, indem du dem Podcast folgst oder ihn abonnierst, eine Sternebewertung hinterlässt oder du kannst mich auch finanziell unterstützen auf buymeacoffee.com/Geburt und mich dort auf einen virtuellen Kaffee einladen. Vielen Dank und bis nächste Woche.